Kurt. So wie du.
Das ist Kreisliga B, Mensch. Haut die Dinger voll rein. Da muss mehr Druck auf die Bälle. Ja, das hat Markus Sorg, der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, über die Flanken von Gosens und Neuhaus im Geheimtraining des DFB-Teams erzählt.
Ihr merkt schon, die EM steht vor der Tür und darum geht's in der heutigen Folge von unserem Podcast Kurz reingeflankt. Heute erzählen wir euch alles Wichtige zum Turnier. Und wenn ich wir sage, dann sind das ich, Julian Hirmke.
Ich, Marlon Gallego, und dann haben wir noch unseren Bankwärmer Bastian Gerling mit dabei.
Und ich bin euch noch eine Antwort aus der letzten Folge schuldig. Unser Kollege Patrick hatte mich ja Folgendes gefragt.
Welchen deutschen Spieler würdest du denn mitnehmen zur EM, den Jogi Löw jetzt vielleicht noch nicht auf dem Zettel hatte?
Tja, und ich muss ja sagen, ich bin leidenschaftlicher KSC-Fan und für mich gibt es da nur eine Antwort. Philipp Hofmann. Unser Kopfballungeheuer und unsere sportliche Lebensversicherung. Vorletztes Jahr vorm Abstieg bewahrt, letztes Jahr hat er uns auf Platz 6 geballert. Und ganz ehrlich, der ist Kreisliga B-Flanken gewohnt. Passt also perfekt zur deutschen Nationalmannschaft.
Ja, heute soll es aber natürlich nicht nur um deinen Lieblingsspieler gehen. Wir haben folgende Themen vorbereitet. Und zwar wollen wir heute herausfinden, ob wir Europameister werden können und wie das eigentlich mit so einer EM in ganz vielen Ländern während Corona ist. Zum Abschluss hat unser Bankwärmer dann noch ein EM-Quiz vorbereitet, bei dem ihr alle auch selbst von zu Hause aus mitraten könnt. Und diesmal gibt es sogar eine Bestrafung für den Verlierer. Zum Start wollen wir jetzt aber erstmal über den EM-Kader quatschen.
Tja, und da hatte Jogi ja für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Die Größe ist wahrscheinlich, Thomas Müller und Mats Hummels sind zurück. Ich bin ja der Meinung, dass es absolut verdient.
Ja, sehe ich vollkommen genauso. Also vor allem, was Müller auch in den letzten anderthalb Jahren abgeliefert hat. Der ist einfach extrem wichtig als Kommunikator auf dem Platz und führt eine Mannschaft an. Und Müller selbst steckt auch gerne mal verbal ein, wie er auf der DFB-Pressekonferenz vom 30. Mai gesagt hat.
Ich persönlich bin ein Spieler, ich will auf dem Platz auch gerne mal von meinem Mitspieler angeschrien werden, wenn ich etwas falsch mache. Ich will nicht, dass der mir das in mich reinstreichelt, sondern es darf auch da mal verbal etwas scheppern.
Allein die Statistiken auch von Müller in dieser Saison. 11 Tore, 18 Vorlagen in 32 Bundesligaspielen. Das ist einfach Wahnsinn.
Tja, und Hummels ist natürlich auch wichtig für die BVB-Quote, aber er hat sowieso auch abgeliefert. 5 Tore als Innenverteidiger in 33 Spielen. Mehr als 68,1% gewonnene Zweikämpfe. Das ist Platz 1 in der Liga. Der schnellste ist er aber nicht mehr, wie er auch im YouTube-Livestream von der DFB-Pressekonferenz sagt.
Na gut, bin ich zu langsam, frage ich mich, seitdem ich 17 Jahre alt bin.
Aber seine Erfahrung ist natürlich wichtig und seine Stärken im Spielaufbau. Ich sag ja nur, Außenrissgott. Das hat man erst letztens gegen Lettland wieder gesehen.
Es gab ja noch eine weitere Überraschung, diesmal allerdings eher negativ als positiv. Und zwar wurde Riedle Baku vom VfL Wolfsburg nach einer starken Saison nicht nominiert. Er ist stattdessen mit zur U21-EM gefahren. Ja, so ganz verstehen konnte er das selber auch nicht, wie er bei Sky Sport gesagt hat.
Durch die Leistungen, die ich im Verein gebracht habe, hatte ich da schon so eine kleine Hoffnung, doch dabei zu sein. Aber die Entscheidung wurde so getroffen.
Tja, schon ein bisschen schade. Gute Rechtsverteidiger können wir eigentlich gebrauchen. 6 Tore und 6 Vorlagen hat er in der letzten Saison gemacht und ligaweit die meisten Sprints angezogen.
Dafür haben wir ja zum Glück auf der linken Abwehrseite genügend Spieler zur Verfügung mit Gosens, Halstenberg und Günther.
Für Günther freue ich mich ja besonders. Der Günni kommt nicht nur aus meiner Heimat, sondern erfüllt auch noch Jogis Freiburg-Quote. Und ganz ehrlich, der spielt seit Jahren auf einem Top-Niveau in der Bundesliga. Ich frage mich ja, warum er den nicht schon früher gebracht hat.
Das ist sehr schön für den Süden, für die Ruhrpott-Clubs dagegen sieht es eher düster aus. Da sind mit Hummels und Can nur 2 BVB-Spieler im Kader. Und ganz ehrlich, warum Reus seine Teilnahme abgesagt hat, das verstehe ich bis heute nicht.
Der Reus hatte wahrscheinlich keinen Bock gehabt, sich wieder zu verletzen. Ist aber natürlich schade, weil er beim BVB nochmal richtig gut gespielt hat und eine echte Bereicherung für die Nationalmannschaft gewesen wäre.
Ja, das kann man von Suat Serdar ja nicht behaupten. Nach der Saison mit Schalke ist es nur verdient, dass der möchtegern Champions-League-Spieler zu Hause bleibt.
Und zum Glück sind keine Schalker dabei, sonst reißen wir gar nichts ab. Und wo wir gerade bei Schalke sind, ich als Zweitliga-Experte finde ja, Jogi hätte auch mal nach Bochum gucken können. Zoller hat eine tolle Saison gespielt. Der war maßgeblich daran beteiligt, dass der VfL Bochum aufgestiegen ist.
Ja, und ich hätte mir zum Beispiel auch noch gewünscht, dass der Poldi sein Comeback feiert. Da wäre zumindest immer für gute Laune und reichlich guten Döner gesorgt.
Dann wäre der Altersschnitt aber noch höher. Die Kaderverjüngung hat ja bisher nicht so funktioniert. Aktuell haben wir eher so einen Schnitt wie ich würde mal sagen, 21. Semester Soziologiestudenten. Seit der WM 2010 ist der Altersschnitt übrigens immer angestiegen.
Gut, Erfahrung muss auch nicht immer schlecht sein. Insgesamt bin ich schon so halbwegs zufrieden mit unserem Kader.
Ja, ich bin auch recht optimistisch, dass das was werden kann. Unser Bankwärmer Basti sieht das übrigens ähnlich. Er hat uns in einem kleinen, überspitzten Beitrag eine These mitgebracht. Die Steilvorlage.
Reden deutsche Fußballfans über die EM, fühlt man sich in die düsteren 2000er zurückgebeamt. Rumpelfußball, kein Talent und das Vorrunden aus quasi besiegelt. Aber das ist Quatsch. Neuer, Müller und Kroos zusammen haben mehr Titel geholt als der gesamte EM-Kader von 2004. Ich vergleiche mein klappriges, rostiges Schrottfahrrad doch auch nicht mit dem neuen Mercedes-AMG. Oder Nowotny mit Hummels. Die deutsche Mannschaft hat genug Qualität, auch für die Hammergruppe mit Frankreich und Portugal. Und wer wissen will, wie die deutsche Defensive um Toni Rüdiger gegen Weltklasse-Spieler verteidigt, der soll mal bei De Bruyne anrufen. Außerdem hat die Champions League so auch gezeigt, selbst mit einem Chancentod wie Timo Werner im Sturm kann man große Titel gewinnen. Deswegen ist klar, Deutschland wird Europameister.
Ganz schön optimistisch, unser Bankwärmer Basti. Ich sehe es komplett anders.
Ja, ich glaube, der Löw will beim letzten Turnier nochmal richtig abliefern. Ich meine, der Europameistertitel fehlt ihm noch und jetzt will er es allen beweisen. Schau doch mal, er ist sogar bereit gewesen, Hummels und Müller zurückzuholen.
Ach, das mit Löw ist doch alles schon viel zu spät. Der hätte nach der desaströsen WM 2018 und dem kläglichen Ausscheiden in der Vorrunde einfach abdanken sollen. Er wollte die Mannschaft die ganze Zeit verjüngen und hat es einfach nicht hinbekommen. Und jetzt mit der Rückholaktion von Müller und Hummels, da gesteht er sich doch nur selber ein, dass er den Umbruch nicht geschafft hat.
Ach komm, Zeiten ändern dich. War natürlich ein Fehler, dass er Müller und Hummels aus der Nationalmannschaft geschmissen hat. Aber er hat aus seinen Fehlern gelernt. Ich meine, er hat eingesehen, dass es ohne Thomas einfach nicht laufen wird. Volland hat er ja auch zurückgebracht. Und ganz ehrlich, wir sind und waren schon immer eine Turniermannschaft. Klar, es läuft nicht immer alles rund, aber was willst du, Marlon? Um es mal in Mertesackers Worten zu sagen, willst du das wieder schön spielen und dann wieder ausscheiden? Oder eine erfolgreiche EM spielen? Lass den Yogi seinen Stiefel runterspielen.
Ich will, dass wir schön spielen und erfolgreich sind. Also wenn du den Volland mitnimmst zum Beispiel, der bei aller Liebe schwächsten der 5 größten europäischen Ligen spielt, ja, da kannst du es auch gleich sein lassen. Schau dir auch mal unsere Gruppengegner Portugal und Frankreich an, wenn die da vorne im Sturm rumlaufen haben. Wir kommen mit einem Volland und einem Chancentod namens Timo Werner an, während bei Portugal ein Cristiano Ronaldo und ein Joao Felix auflaufen. Bei Frankreich brauche ich doch gar nicht erst anfangen. Die haben durch die Bank weg Weltklasse-Spieler auf jeder Position. Benzema und Griezmann vorne spielen im Hummels hinten Knoten in die Beine.
Also um Frankreich mache ich mir erstmal keine Sorgen. Die kicken doch seit dem WM-Titel eh nicht mehr anständig. Und die Gruppe werden wir schon irgendwie überstehen. Es gibt doch jetzt sowieso den Modus, dass die 4 besten Gruppendritten weiterkommen. Und Neuer hält den Laden schon irgendwie dicht, wenn der Hummels mal ausgetrippelt wird.
Die Franzosen sind immerhin trotzdem noch amtierender Weltmeister und waren bei der letzten Euro 2016 im Finale. Klar, kannst du als Gruppendritter auch weiterkommen. Wenn wir das aber auf diese Art und Weise tun, ist spätestens im Achtelfinale Endstation. Da winken uns doch auch Top-Duelle mit anderen Nationen wie Spanien, Italien, England oder Holland. Und von Neuer halte ich auch nicht viel als Rückhalt, der hebt doch nur seinen Reklamierarm.
Wer Europameister werden will, muss sowieso jeden schlagen können. Und ich mache mir keine großen Sorgen, weil wir mit erfolgreichen Spielern zum Turnier fahren. Chelsea hat die Champions League gewonnen und wer war dabei? Werner, Rüdiger und Havertz. Außerdem treten wir mit dem eingespielten Bayern-Block um Gnabry, Sané und Müller an. Also ich würde sagen, wir sind die Top-Nation hier.
Naja, ein eingespielter Block birgt nicht immer automatisch Vorteile. Guck dir doch Frankreich und Portugal an, die haben keinen bestimmten Block. Da sind die Spieler eher verteilt und dennoch spielen sie einen hervorragenden Fußball. Dass Werner, Havertz und Rüdiger die CL gewonnen haben, davon profitiert der Rest der Mannschaft herzlich wenig. Der Großteil der Spieler hat sich zudem schon früh aus der Königsklasse verabschiedet. Gerade für den Bayern-Block ist das schwach und enttäuschend. Letztlich werden wir es im Turnier sehen, wie es läuft. Lange Zeit war ja auch überhaupt nicht klar, ob die paneuropäische EM aufgrund von Corona so stattfinden kann. Und da scheiden sich ja auch die Geister, ob das jetzt eher gut oder eher schlecht ist, mit so einer EM über den ganzen Kontinent verteilt. Das diskutieren wir jetzt in unserem Blitzformat, den Kurzpässen. Zur Erinnerung, jeder hat 20 Sekunden Zeit, seine eigene Meinung zu sagen, dann ist der andere dran. Die paneuropäische EM ist eine Fiesta auf dem ganzen Kontinent. Es herrscht Stimmung in allen Ländern. Der besondere Flair, den es sonst nur im Ausrichterland gibt, strahlt sich auf ganz Europa aus. Das ist doch geil. Sowas nennt man Ambiente, amigo.
Pff, nix Fiesta. Für mich ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Viele Länder haben noch große Probleme mit Corona. Die stecken mitten in politischen Maßnahmen. Guck doch mal, es sind noch nicht mal alle Kindergärten und Schulen auf. Ein großes Fest zu machen, ist jetzt völlig falsch.
Trotzdem ist es wichtig, dass das Turnier stattfindet. Gerade da in fast allen Spielorten wieder einige Fans ins Stadion dürfen, da spricht doch dann nichts dagegen. Und für die Mannschaften, die zu Hause in ihrem eigenen Land spielen, gibt es so endlich mal wieder einen Heimvorteil, der vorher ohne die Zuschauer komplett weggefallen ist. Jetzt ergibt das Ganze wenigstens wieder einen Sinn, wenn ein Team im eigenen Stadion spielt.
Also, für mich ist das eher unfair und Wettbewerbsverzerrung. Es ist auch unfair für unsere eigenen Städte, die leer ausgehen. Warum wird nicht in Dortmund oder Berlin gespielt, sondern nur in München? Also, 10 Minuspunkte von mir für die UEFA in der Fairplay-Wertung.
Dadurch, dass die EM in mehreren Ländern stattfindet, gehen automatisch andere Städte leer aus. Es ist gut, dass es eine paneuropäische EM gibt, denn so herrscht deutlich mehr Abwechslung. Die EM wird den Kontinent mehr verbinden als jedes andere Turnier zuvor. Fans aus verschiedenen Ländern treffen sich an den verschiedenen Spielorten. Und mal davon abgesehen, Europa ist der kleinste Kontinent, da halten sich auch die Reisestrapazen in Grenzen.
Zwischen Bilbao und Baku liegen knapp 5500 Kilometer. Oder um es mal anders auszudrücken, der Viertelfinalsieger in Baku hat erstmal 3 Zeitzonen vor sich, bis er in London weiterkicken kann. Also, es ist nicht nur eine umweltschädliche EM, sondern auch ungesund für die müden Fußballer nach einer langen Saison.
Ach, so müde sind die doch gar nicht. Die reisen in der ersten Klasse und übernachten in den teuersten 5-Sterne-Hotels. So mache ich nicht mal Urlaub.
Ja, da hast du recht. Unser Urlaub sieht da echt etwas anders aus. Apropos Urlaub, ich könnte jetzt auch mal wieder eine Auszeit gebrauchen. Aber ich sehe schon, unser Bankwärmer Basti zieht gerade sein Leibchen aus.
Ja, Julian, eine Auszeit gibt's für dich auf jeden Fall nicht. Das Wechselkontingent ist jetzt auch schon ausgeschöpft. Ihr beiden müsst unser Abschlussquiz also definitiv zu Ende spielen, selbst wenn ihr zwischendurch einen Krampf kriegt. Wie in der ersten Folge sind wir jetzt dafür auch wieder über Zoom verbunden und eure Antworten schreibt ihr bitte jeweils in den Chat. Und ihr habt es ja schon angekündigt, heute gibt's auch mal eine Bestrafung für den Verlierer. Was genau habt ihr euch denn da überlegt?
Tja, der Marlon ist ja bekennender FC Köln-Fan. Ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, KSC-Fan. Und wir haben uns überlegt, dass der Verlierer die Vereinshymne des Gegners singen muss.
Das heißt, der Verlierer darf also schön seine gesanglichen Qualitäten zeigen. Super, ich hoffe, das wird dann auch nicht eine Bestrafung für euch, liebe Zuhörer. Ansonsten würde ich sagen, seid ihr bereit für unser Abschlussquiz?
Ich bin sowas von bereit, ja.
Yo, ich bin ready.
Super, dann würde ich sagen, starten wir mit einer kleinen Schätzfrage. Wie viele Spieler von den Ruhrpott-Vereinen waren bei der letzten EM dabei? Also bei der EM 2016. Und da geht es nicht nur um die DFB-Elf, sondern insgesamt um alle Kader aller Mannschaften. Wie viele Spieler von den Ruhrpott-Vereinen waren da dabei?
Puh, ich glaube, ganze Menge. Ja. Mal die grauen Zellen hier erwecken. Marlon, hast du schon eine Idee?
Ja, in meinem Kopf rattert's, aber ich sag dir natürlich nichts.
Ja, Tipps könnt ihr euch natürlich gegenseitig gerne geben. Von mir gibt's erstmal keine, das ist ja auch hier unsere Einstiegsfrage. Alles noch locker, alles entspannt.
Also ich weiß ja, wie viele Dortmunder diese EM dabei sind, ne? Aber das hilft herzlich wenig. Ja gut, ich habe eine Antwort. Schreibt dir mal in den Chat.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, für Marlon dann auch noch 10 Sekunden Zeit. Dann bitte die Antwort zu mir in den Chat.
Wir schicken gleichzeitig ab, okay Marlon?
Die von Marlon habe ich tatsächlich schon bekommen. Fehlt nur noch deine.
Ah.
Oh, okay. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden Antworten. Hätte ich nicht gedacht. Marlon stapeltief sagt, es waren 8 Spieler. 8 Spieler von Ruhrpott-Verein. Und Julian denkt sich, die Ruhrpott-Vereine sind eigentlich überragend. Auch Schalke damals natürlich noch deutlich besser als jetzt. Dementsprechend haben wir hier ganze 30 Spieler mit dabei. Also ein Riesenunterschied. Und ich würde sagen, die Spannung steigt. Wer holt sich den ersten Punkt? Es sind tatsächlich 7 Spieler nur gewesen. Damit Marlon fast eine Punktlandung mit seinen 8. Und dementsprechend der erste Punkt für Marlon. Herzlichen Glückwunsch.
Geil. Hör mal, das kann gar nicht sein.
Alles sicher überprüft. Es waren tatsächlich 3 Schalker, 4 Spieler vom BVB. Die größte Überraschung damals übrigens Roman Neustädter von Schalke, der dann plötzlich ja für Russland gespielt hat. Und zum Vergleich, dieses Jahr sind es in den vorläufigen Kadern immerhin 12 Spieler, 10 von Dortmund, das hast du ja gesagt, weißt du, Julian, und 2 von Schalke, zumindest im vorläufigen Kader auch noch mit dabei. Neuer Punktestand damit 1:0 für Marlon.
Alles gut, hinten knallt die Peitsche, ja.
sehr schön, die nächste Floskel ausgepackt und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt quasi in Halbzeit 2 zu unserer nächsten Frage. Diesmal bekommt ihr dafür dann 4 Antwortmöglichkeiten von mir und nennt mir dann hoffentlich die richtige. Und die Frage lautet: Welcher Spieler im deutschen EM-Kader hat die beste Siegquote im Nationaldress? Und da zählen übrigens nur Spieler, die mindestens 5 Einsätze gesammelt haben, weil ja ein paar dabei sind, die jetzt ganz frisch am Start sind. Das wird dann ein bisschen die Statistik verfälschen. Und die Antwortmöglichkeiten sind A. Manuel Neuer, B. Lukas Klostermann, C. Kevin Trapp oder D. Thomas Müller?
Boah, schwierig. Ich meine, Neuer hat ja schon viel mitgemacht. Vor kurzem war sein 100. Länderspiel, aber lief er nicht immer so rund.
Ja, merkt man hier schon die Taktik. Julian überlegt laut, Marlon hält sich bedeckt. Ist er in der ersten Frage ja auch gut mitgefahren. Ich würde sagen, ich gebe noch 10 Sekunden und dann bitte die Antworten wieder an mich schicken.
Jo, meine Antwort ist raus.
Mhm, habe ich bekommen. Dann fehlt noch Julian.
So, Antwort ist raus.
Okay, diesmal beide die gleiche Antwort. Beide sagen D, Thomas Müller. Und da habe ich euch vielleicht auch ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. Ist nämlich falsch. Und die richtige Antwort ist A, Manuel Neuer. Julian,
ich wollte es erst nehmen.
Julian hat es ihm nicht zugetraut. Und Marlon, dazu übrigens nochmal ganz kurz zu deinem Argument, Neuer fuchtelt ja nur mit seinem Reklamierarm rum. Scheinbar nicht. Ist der erfolgreichste Nationalspieler, was die Siegquote angeht, mit 72%. Thomas Müller tatsächlich der zweitbeste, 69%. Also ein knappes Rennen zwischen den beiden. Klostermann gar nicht schlecht. Ganze 62% der Spieler gewonnen. Kevin Trapp, ja, von seinen 5 Einsätzen nur einmal gewinnen können. 20% Siegquote, also eher mau. Klostermann übrigens damit der viertbeste im ganzen Kader, zusammen mit Joshua Kimmich. Und der drittbeste ist übrigens Toni Kroos. Also, damit keiner holt sich einen Punkt. Es steht weiter 1:0 für Marlon. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt zur vielleicht entscheidenden dritten Frage. Diesmal kommt es auch wirklich auf euer Wissen an und ihr bekommt keine Antwortmöglichkeiten. Dann zur Frage: Bei welcher EM hat Antonin Panenka seinen berühmten gelupften Elfmeter geschossen? Ich brauche also quasi eine Jahreszahl von euch.
Boah, das ist auf jeden Fall letztes Jahrtausend.
Ja, das ist schon mal der erste Tipp, hast vollkommen recht.
Da muss man mal ein bisschen runterrechnen, im 4-Jahres-Schnitt, oder?
Oh, ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, ich habe eine Jahreszahl.
Ja, was sieht es bei dir aus, Julian? Brauchst du noch einen Tipp?
Nur her damit, ja.
Ja, also zum einen hat die EM, die wir suchen, in Jugoslawien stattgefunden. Gibt ja schon mal so einen gewissen zeitlichen Rahmen vor. Und ich bin heute großzügig, ich krieg noch einen Tipp. Bei derselben EM wurde auch einer der bekanntesten Elfmeter der deutschen Fußballgeschichte geschossen.
Ja, jetzt ist es schon zu einfach.
Ich habe eine Antwort.
Ich auch.
Ja, die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Und ihr liegt natürlich beide vollkommen richtig. Seid einfach absolute Fußballexperten. Historisch bewandert, hervorragend. Beide haben geantwortet. EM 1976. Und das ist natürlich vollkommen richtig. Da könnt ihr mir doch bestimmt auch sagen, wer den berühmten Elfmeter von Deutschland geschossen hat.
Uli Hoeneß.
Richtig. Uli Hoeneß in dem Belgrader Nachthimmel, den Ball gedroschen. Danach kommt Panenka. Ja, und der Rest ist Geschichte. Hat dann dem Elfmeter natürlich auch den Namen gegeben. Und damit steht natürlich auch fest, es gibt einen ganz, ganz klaren Sieger. Naja, ganz so klar war es nicht. War keine Blamage, Julian. Hast ja am Schluss nochmal einen Punkt geholt. Trotzdem Marlon. 2 Punkte gewinnt damit unser Abschlussquiz in der regulären Spielzeit. Julian darf damit singen. Und ich verabschiede mich davor jetzt auch ganz schnell, weil bei der Gesangseinlage verletze ich mir garantiert die Ohren. Die wird sich nämlich so anfühlen wie eine rüde Blutgrätsche.
Tja, danke Basti. Da vorne liegt übrigens noch ein Ballnetz. Kannst du das mal bitte noch wegtragen? Aber es hilft wahrscheinlich nichts. Und Wettschulden sind ja bekanntlich Ehrenschulden. Ich glaube, ich bring's einfach schnell hinter mich. Mehr stand zu dir, FC Köln. Und mehr Jon mit dir, wenn es Sinn muss, durch et für. Halde immer nur zu dir, FC Köln.
Ja, also im Stadion klingt das deutlich besser. Da tun meine Ohren jetzt schon ein bisschen weh, aber ja, schön die Wettschulden eingelöst. Für die nächste Folge rotieren wir dann ordentlich durch. Unser heutiger Bankwärmer Basti rutscht in die Startformation. Außerdem sind Christopher und Tim wieder mit dabei. Und an Christopher geht dann auch direkt die Frage für die nächste Folge. Wie hast du die Vorrunde erlebt?
Tja, und wir hoffen natürlich, ihr hattet genauso Bock wie wir und seid in 2 Wochen wieder dabei. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.